Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Diese Folge präsentiert Ihnen Agenda. Keine Fake News. Löhne abrechnen so effizient wie nie. Mit Fach- und Praxisliteratur der besten Fachverlage. Einer Suchmaschine mit KI und einer Rechtsauskunft für alle übrigen Fragen zur Entgeltabrechnung. Der Lohnexpert ändert alles. Jetzt 30 Tage testen. Alle Infos auf agenda-lohnexpert.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen uns heute, ich würde sagen, erneut über Tesla unterhalten. Dort geht es heute um Hausbesuche bei kranken Mitarbeitern. Ende September veröffentlichte der Spiegel einen Beitrag, in dem der Werksleiter von Tesla in Grünheide in Brandenburg Hausbesuche bei krank gemeldeten Mitarbeitern bestätigt hat. Hierfür gäbe es die Zustimmung seitens der Belegschaft. Wir können ja dann gleich mal diskutieren, ob das überhaupt notwendig ist oder nicht oder sinnvoll. Naturgemäß aber sieht das die dort aktive IG Metall ganz anders. Was kann und was darf der Arbeitgeber eigentlich tun, wenn seine Mitarbeiter arbeitsunfähig sind? Lieber Dr. Lellay, zunächst einmal zur Einordnung. Was ist denn über die Hausbesuche in Brandenburg bekannt und wie ist das Ganze an die Öffentlichkeit gelangt?
Ja, ich habe, Herr Krabbel, hier den Eindruck, dass man bei Tesla, ob das jetzt nun durch den allseits bekannten Herrn Musk nun gefördert wird in dem gesamten Unternehmen oder ob das insgesamt schon die Unternehmenskultur ist, dass man auf jeden Fall bei Tesla immer für eine Schlagzeile gut sein möchte, ob die nun völlig positiv ist oder vielleicht sogar ein bisschen negativen Touch hat, das ist dann möglicherweise gar nicht mehr so wichtig. Das ist zumindest mein Eindruck. Und hier ist es ja letztendlich so, dass die Schlagzeile etwas einen negativen Touch hatte. Man kann sich fragen, und Sie haben das ja auch zu Recht angesprochen, wie ist das in die Öffentlichkeit gelangt? Ich habe jetzt gerade etwas gehört, so etwas über die stille Post, dass das möglicherweise sogar von Tesla ganz gern gesehen wird, dass das so in die Öffentlichkeit gekommen ist, um da vielleicht sogar noch eine Abschreckungswirkung weiter zu erzielen. Auf jeden Fall soll es ja so gewesen sein, dass man sich zu diesen Hausbesuchen in Anführungszeichen veranlasst hatte oder sah, weil es so einen hohen Krankenstand gab, 15% beziehungsweise 17% Krankenquote wurde da genannt. Also das soll dann so den Ausschlag gegeben haben für diese Maßnahmen.
Ja, was kann denn der Arbeitgeber in Person der Führungskraft vielleicht als Beispiel bei einem Verdacht tun? Also ist der Hausbesuch da wirklich die beste Idee?
Ja, interessanterweise bewegen wir uns ja hier in einem rechtlichen Graubereich. Aber wenn man sich jetzt einmal anschaut, ich setze mich mal kurz auf die andere Seite, wenn man sich mal einmal anschaut, was die Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaften rechtlich dazu gesagt haben, dann hat man ja doch den Eindruck, dass das auf jeden Fall rechtlich im Ergebnis in Ordnung ist, was Tesla hier gemacht hat. Das ist übrigens auch meine Rechtsauffassung. Denn die Kolleginnen und Kollegen von der Gewerkschaft, die haben natürlich Entrüstung gezeigt und gesagt, das ist ganz schlimm, alles, was sie da gemacht hat. Aber die rechtlichen Argumente, die sind doch ganz schwach. Da wurde nämlich dann immer gesagt, so ja, meiner Ansicht nach könnte, dürfte, müsste, sollte. Also da wurde nicht auf die Pauke gehauen mit irgendwelcher Rechtsprechung, die gibt es dazu nämlich gar nicht. Und deswegen kann man, denke ich, festhalten, das können Führungskräfte eben tun. Wenn man das zur Regel macht, ist es vielleicht eine andere Sache. Häufig werden ja solche Dinge auch mal so im persönlichen Gespräch oder auch vielleicht mal so an der Kaffeemaschine oder in der Kantine angesprochen, wenn es einen solchen Verdacht gibt. Denn ganz offen, es ist ja so, solche Verdachtsfälle so beim Krankschreiben, man sagt ja auch so schön blau machen, die sind ja so selten nun auch wiederum nicht im Arbeitsleben.
Ja, genau. Also ich finde auch, man sollte da unterscheiden zwischen einem Verdacht, den man konkret hat, und vielleicht auch einer flächendeckenden Tätigkeit. Wie wird denn der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert?
Ja, ich denke, das ist ein Thema, was man hier sehr stark trennen muss, denn das, und deswegen sprechen Sie das, Herr Krabbel, ja auch absolut zu Recht an, ist ein ganz anderes Thema, das ist eine ganz andere Geschichte, denn Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind ja in Anführungszeichen Dokumente, denen aus meiner Sicht auch zu Recht die Arbeitsgerichte eine sehr, sehr hohe Beweiswirkung zumessen. Deswegen wird ja auch mit diesem etwas martialischen Wort geantwortet, erschüttern. Ne? Es muss erschüttert werden, der Beweiswert. Da sagen ja die Arbeitsgerichte, Das musst du, Arbeitgeberin, wenn du das möchtest, das erschüttern, da musst du schon einiges vortragen, da musst du dokumentierte Verdachtsmomente haben und so weiter und so weiter. Das heißt also, dieser Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der ist natürlich hoch, nicht natürlich, der ist hoch nach der Rechtsprechung, das halte ich auch für richtig. Und ganz wichtig, das ist etwas anderes als das, was Tesla hier gerade gemacht hat.
Ja, vielleicht ist es aber auch ein kleiner Baustein, um den Beweiswert am Ende zu erschüttern. Kann man die Sache nicht vielleicht einfach dem medizinischen Dienst überlassen? Ist das, sinnvoll?
Ja, das könnte man tun und das ist ja auch etwas, was sehr häufig Arbeitgebern geraten wird in dieser Gemengelage des in Anführungszeichen Verdachts auf eine eventuell nicht bestehende Arbeitsunfähigkeit oder eine, dann wird es ja schon schwierig und teilweise auch ins Strafrechtliche hinein, vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit. Der medizinische Dienst der Krankenkassen, da hat es ja auch einige Neuerungen gegeben, der kann auch das natürlich in dem Sinne machen, er kann es zumindest überprüfen. Fakt ist aber auch, und das lehrt die Praxis, dass das relativ lange dauert und teilweise eben auch, manche sagen auch überwiegend, in fast allen Fällen zu keinem Ergebnis führt. Und die abschreckende Wirkung, das ist vielleicht etwas, was man damit erreichen kann, nicht? Also wenn man als Unternehmen, ich habe das in der Praxis auch immer wieder mal erlebt, Unternehmen so etwas auch bekannt machen im Betrieb, dass die sagen, naja, also wir grundsätzlich lassen wir das vom medizinischen Dienst überprüfen, ob es einen Sinn hat oder nicht, das machen wir gar nicht, aber uns kommt es erstmal auf die Wirkung an, die wir damit erzeugen, wenn wir so eine Nachricht in die Belegschaft hineinsetzen. Das ist vielleicht was anderes, aber insgesamt denke ich, ist das Verfahren medizinischer Dienst der Krankenkassen doch etwas langwierig und häufig eben nicht von den Ergebnissen geprägt, die man haben möchte.
Ja, dann lassen Sie uns über die Wirkung in die Belegschaft hinein vielleicht nochmal sprechen und da die Frage anstellen, vielleicht abseits der rechtlichen Betrachtung, wie sinnvoll sind denn Hausbesuche durch Führungskräfte? Oder, wenn man einen Schritt weitergehen möchte, vielleicht sogar der Einsatz von Detektiven?
Ich denke, fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Die Hausbesuche durch Führungskräfte können ja nur dann sinnvoll sein oder haben überhaupt nur eine Chance, als sinnvoll eingesetzt oder angesehen zu werden, wenn man tatsächlich es mit Krankenquoten zu tun hat, wie das jetzt hier bei Tesla ist. Aus meiner Sicht ist es immer deswegen schon eine Schwierigkeit, weil solche Krankenquoten, ja, man möchte die gerne wegbekommen als Unternehmen, das ist völlig klar, aber häufig andere Ursachen haben. So wird das, da bin ich mir ziemlich sicher, bei Tesla im Ergebnis auch sein. Das heißt also, man wird das damit das Problem nicht in den Griff bekommen. Man kann diese Hausbesuche als Baustein ansehen. Man kann übrigens ja auch das unter dem Begriff oder der Überschrift der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht sehen. Aber es ist sicherlich nicht etwas, was das Problem als solches an seiner Wurzel angreift und beseitigt. Und das Gleiche gilt dann natürlich für die noch weitere Eskalation, nämlich den Einsatz von Detektiven. Das kann ja sowieso immer nur im Einzelfall in Betracht kommen. Das sind meiner Meinung nach tatsächlich die Fälle, wo man schon als Arbeitgeberin die fast schon sichere Gewissheit oder den, um es mal so ein bisschen strafrechtlich auszudrücken, fast dringenden Tatverdacht hat, dass es hier zur Betrugsform kommt, also Entgeltfortzahlungsbetrug. Das sind aber absolute Einzelfälle, die ein Problem natürlich auch nicht so in den Griff bekommen, wenn es sich als Massenproblem stellt.
Ja, da wird dann versucht, quasi, ja, man will da Beweise sichern. Haben sich denn die Probleme mit vermeintlich kranken Mitarbeitern verschärft, seitdem es die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung?
Ja, das ist ja immer wieder gesagt worden von Arbeitgeberseite, dass das eine Schwierigkeit wäre. Ich lehne mich mal hier aus dem Fenster. Ich stehe ja nicht in dem Verdacht, dass ich einfach wahllos Arbeitnehmerinteressen vertrete, sondern ich bin ja häufig eher auf der anderen Seite zu finden. Ich glaube aber, dass sich das Problem eben nicht verschärft hat. Die telefonische Krankschreibung ist ja nur im bestimmten Umfang möglich, nicht? Es geht ja nur 5 Kalendertage. Es kann auch nicht verlängert werden, die Krankschreibung, und auch nur bei leichten Erkrankungen. Das heißt also, diese Schwierigkeiten, mit denen man vielleicht bei Tesla gerade zu kämpfen hat und in vergleichbaren Fällen, die haben aus meiner Sicht nichts mit der telefonischen Krankschreibung zu tun. Und auch die telefonische Krankschreibung als solches ändert an der ganzen, in Anführungszeichen, Gemengelage nichts. Das ist einfach nur eine Vereinfachung, die hier während der Coronavirus-Pandemie sich bewährt hat und dann einfach in die, in Anführungszeichen, Normalzeit übernommen worden ist.
Ja, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf die Voraussetzungen. Wir hatten es schon angedeutet. Gibt es weitere Voraussetzungen?
Ja, es ist so, dass, und das ist ja auch richtig, man die Voraussetzungen schon eng gefasst hat. Also die telefonische Krankschreibung, das ist, glaube ich, auch der wichtige und fast schon auch entscheidende Punkt. Die ist ja immer nur dann möglich, wenn der Patient oder die Patientin in der Praxis bereits bekannt ist und eben, das hat es auch gerade schon erwähnt, sich nicht um schwere Symptomatiken handelt. Das heißt also einfach die berühmten leichten Erkrankungen, wo eben relativ leicht die sogenannte Anamnese durchzuführen ist. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Darüber hinaus natürlich auch solche Dinge wie, dass der Patient sich am Telefon bestellen muss, beziehungsweise authentifizieren muss. Und dann im Übrigen auch ja der Arzt entscheidet, ob eine nach der telefonischen Konsultation die Krankschreibung erfolgen kann oder möglicherweise doch eine persönliche Untersuchung in der Praxis erforderlich ist. Das heißt also, insgesamt kann man sagen, das hört sich immer so an, telefonische Krankschreibung, nicht locker flockig, mache ich das mal gerade, so einfach geht es eben dann doch nicht. Und es gibt eben Voraussetzungen und das ist ja auch gut und richtig so.
Ja, und am Ende profitieren ja auch viele, viele Seiten, denn es handelt sich ja um eine sinnvolle Entlastung der Arztpraxen. Ich springe nochmal im Thema, wie hilfreich war denn in diesem Zusammenhang vielleicht die Einführung der digitalen Übermittlung von AU-Bescheinigungen an den Arbeitgeber? Läuft das denn reibungslos mittlerweile in den Betrieben oder gibt es da Probleme?
Ja, es ist immer wieder so, dass man von Problemen hört. Ich habe das Gefühl, weil wir leben mit der ganzen Sache ja nun doch schon eine geraume Zeit, sich zumindest die Anfangsschwierigkeiten, die ja auch teilweise, und das kann man irgendwo auch nachvollziehen, technischer Art waren, dass die sich zurechtgeruckelt haben. Das heißt also, hier ist die Routine, und das meine ich im ganz positiven Sinne, die Routine eingekehrt. Und die EAU, so sagt man das ja auch so schön, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ist einfach nur der Tod des gelben Scheins, nicht? Das muss man einfach so sehen, da ist ein bisschen Nostalgie vielleicht auch dabei gewesen. Und in meiner Erfahrung ist es ein Punkt, der auch manchmal, und das ist eben dann auf Arbeitnehmerseite ein Problem, übersehen wird, denn diese Neuigkeiten bzw. Neuregelungen, die lassen ja nur die Vorlagepflicht der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entfallen. Da gibt es jetzt das neue, relativ neue Verfahren, aber eben die Meldepflicht gegenüber der Arbeitgeberin über die Arbeitsunfähigkeit, die bleibt ja. Und das ergibt sich ja auch aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz, dass es da diese Zweiteilung gibt, nämlich die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, jetzt nicht mehr direkt nötig, aber die Meldepflicht, die bleibt ja und die ist auch nach wie vor, besteht auch nach wie vor und muss eben von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingehalten werden.
Dann lassen Sie uns zum Schluss einmal weggehen von den technischen Details hin zur Personalarbeit im Betrieb und vielleicht Richtung Unternehmenskultur. Was hat sich denn beim Umgang mit sogenannten Karenzregelungen und Arbeitsunfähigkeit in der Praxis bewährt?
Ich bin ja und unsere Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht mittlerweile ein großer Verfechter des Statements, das sagt, das Arbeitsverhältnis, das baut oder ein erfolgreiches Arbeitsverhältnis kann nur auf Vertrauen beruhen, auf wechselseitigem Vertrauen. Das ist die Basis für jedes erfolgreiche oder zumindest einigermaßen funktionierende Arbeitsverhältnis. Und wenn man sich die verschiedenen Varianten anguckt, wo das Vertrauen ganz besonders in den Vordergrund rückt, dann ist es hier auch diese Karenzregelung, nämlich ja die Zeit, wie lange man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einräumt, bis eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden muss. Also mit anderen Worten, bis man dann den Arzt aufsuchen muss, bis zu 3 Tage, sagt das Gesetz, ja. Und ich bin der Auffassung, dass Unternehmen sehr gut damit beraten sind und sehr gut damit fahren, wenn man hier großzügig ist und auf Vertrauen aufbaut und ganz wichtig, das auch so kommuniziert, nicht? Dass man hier also Vertrauen setzt in die Kolleginnen und Kollegen und dann ganz, ganz häufig in einer guten Unternehmenskultur dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird, man dann am besten fährt und dann man auch entsprechende gute Regelungen bezüglich der Karenzzeiten und der Arbeitsunfähigkeit im Betrieb umsetzen kann.
Dann gehen wir jetzt zum Schluss vielleicht doch nochmal ins Negative und verkehren das Ganze. Gehen wir davon aus, das Vertrauen ist zerstört. Was halten Sie davon, den Lohn in einem Verdachtsfall einzubehalten?
Ja, das ist der Holzhammer. Ich sehe das auch in der Praxis immer wieder und ich werde dazu auch gefragt. Häufig ist es schon so, dass man da den Einstieg in den Ausstieg sucht, wie es ja so schön heißt, den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis. Denn wenn man den Lohn einbehält, dann heißt das ja nichts mehr und nicht weniger, als dass man dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin vorwirft, dass eine Arbeitsunfähigkeit bzw. ein Entgeltfortzahlungstatbestand, um es mal so ganz juristisch auszudrücken, nicht besteht. Nicht? Und das heißt auch nicht mehr und nicht weniger, als dass ein Entgeltfortzahlungsbetrug im Raume steht. Das heißt, das kann man tun, aber das sollte man wirklich auch immer nur dann tun. Und da sind es wieder die absoluten, Gott sei Dank, Ausnahmefälle, wenn es sich hier um grobe Missbrauchstatbestände handelt. Da muss es entsprechende Verdachtsmomente zu geben. Das kann auf keinen Fall ein Mittel sein, was durch die Bank angewandt wird, wo man einfach mal sagt, na gut, also überall machen wir das jetzt mal und schauen mal, was dabei rauskommt. Das ist, wie gesagt, der Holzhammer und der kann nur dann gezogen werden, wenn man wirklich in der Situation ist, die das erfordert.
Ja, man sollte sich absolut sicher sein. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Save the date. Am 1. und 2. April 2025 findet der 20. Kongress Arbeitsrecht statt. Die Veranstaltung bietet der Zielgruppe aus Unternehmen, Anwaltschaft und Verbänden eine kompakte Wissensvermittlung zu den aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen im Arbeitsrecht und schafft einen Überblick über alle wichtigen Tendenzen der Rechtsprechung. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.